immer mehr von dir, immer mehr sein wie du, immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun, o Herr, immer mehr. Und dann haben wir gesungen, du bist ein Gott, der seine Kinder liebt, der als sein Vater ihr Verlangen sieht, niemand und nichts kommt dir jemand gleich, o Herr. Und dann heißt es immer wieder, immer mehr von dir. Darum wird es in der Predigt heute Morgen gehen, um Gemeinschaft mit Jesus Christus. In diesem Jahr der Stille ist es mir ein Anliegen, eine Predigt über Gemeinschaft mit Jesus zu halten, weil ich auch davon überzeugt bin, dass es Gottes Herzensanliegen ist. Und er will uns daran erinnern, dass er sucht Gemeinschaft mit uns. Er hat uns als sein Gegenüber geschaffen. Es ist sein Wunsch, mit uns in Verbindung zu stehen. Es ist sein Verlangen, uns zu lieben. Und er möchte uns immer mehr geben von sich selber. Das geht auf eine Aussage in 1. Mose Kapitel 2 zurück. Die meisten oder alle kennen diese Aussage, wo Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Da fängt das schon an. Lasst uns Menschen machen, lasst uns Gemeinschaft haben, lasst uns Geschöpfe machen, ein Gegenüber machen, was die Tiere nicht sein können, was die Pflanzen nicht sein können. Lasst uns den Menschen machen, uns als Gegenüber. Und ich denke, als Gott zum Beispiel die Eva geschaffen hatte, als ein Gegenüber von Adam jetzt, da ging sicher so ein Lächeln über das Gesicht von Adam, weil er wusste, mit der kann ich Gemeinschaft haben, der kann ich was geben und die kann mir was geben. Und die gleiche Sehnsucht, die Adam nach der Eva hat, die hat Gott nach uns Menschen auch. Und ich denke auch die gleiche Freude, wie Adam sie hatte, hat auch Gott, wenn eines seiner Kinder kommt und sagt, mein Vater, ich will dich besser kennenlernen, ich will bei dir sein, ich will immer mehr von dir haben, ich will immer mehr deine Worte verstehen. Darüber freut sich Gott. Das ist ihm viel, viel wichtiger als die Erledigung von Aufgaben. Wollen wir auch hier festhalten, Gott sucht von Anfang an Beziehung mit Menschen, mit uns Menschen, mit dir und mit mir. Gottes Heilsgeschichte ist eine einzigartige Beziehungsgeschichte. Gott sucht uns Menschen. Er will, dass wir seine Liebe erleben. Er will, dass wir sie erwidern. Und er will, dass wir fortwährend in Gemeinschaft mit ihm stehen, wie auch Verheiratete oder frisch Verheiratete, fortwährend in Gemeinschaft miteinander stehen. Und Gott will, dass wir nicht nur die Aufgaben sehen in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Er will nicht nur, dass wir diese Dinge sehen, die es zu tun gibt und ihn dann aus dem Blickfeld verlieren. Ich denke, das Wichtigste für uns Christen ist, ihn zu lieben, ihn zu ehren und ihn anzubeten, einfach mit ihm zusammen zu sein. Das ist Ausdruck der Gemeinschaft mit Gott hier auf dieser Erde. Im Himmel wird das einmal perfekt und nicht langweilig ablaufen. Warum behaupte ich das, dass Gott diese Gemeinschaft sucht? Das geht zum einen auf die Schöpfung zurück, wie ich es eben gesagt habe. Und andererseits geht es auf das zurück, was Jesus Christus gesagt hat, als er seine 12 Jünger berief, als er seine Bewegung hier auf Erden gründete. Und dort heißt es in Markus Kapitel 3, Vers 14, und Jesus berief die 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zum Predigen. Diese Reihenfolge ist sehr wichtig, die ist urbiblisch, das ist ganz klar festgelegt, Markus 3, Vers 14. Der erste Grund, dass Jesus die 12 Freunde berief, ist, dass sie bei ihm seien. Und das gilt auch jedem von uns. Also das Höchste und Wichtigste ist, dass wir bei ihm in Gemeinschaft mit ihm sind. Und ich denke, wenn wir in dieser Beziehung mit ihm leben, wird er auch etwas aus uns machen. Dann wird er mit uns reden und dann wird er uns führen. Und das finde ich etwas Fantastisches, dass Jesus uns berufen hat, bei ihm zu sein. Das ist auch in den Liedern heute so klar geworden, diese Sehnsucht, bei ihm zu sein, mit ihm zu sein. Es geht also nicht zunächst, dass wir etwas ganz Spezielles tun, die Berufung in die Aufgabe hinein, die wird es auch geben, aber die allererste Berufung ist zunächst einmal mit Jesus Christus zusammen zu sein, mit ihm zu leben. Es geht auch nicht darum, dass wir erfolgreiche Christen sind, sondern dass wir ganz einfach mit Jesus Christus leben und dass wir ihn ehren durch Glauben und Liebe. In Johannes 6, Vers 29 heißt es, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubet, den ich gesandt habe. Man könnte auch sagen, das ist Gottes Herzenswunsch, dass wir an Jesus glauben, und Glauben bedeutet in Beziehung mit ihm, mit Jesus und auch mit unserem Schöpfer leben. Da ist auch einer mal zu Jesus Christus gekommen und der hat einfach nach dem höchsten Gebot gefragt und ich glaube auch, wir kennen die Antwort und Jesus hat gesagt, das höchste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Das ist ein Lebensprogramm, Gott zu lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und im Alten Testament, im Buch Hohelied, wird das auch angesprochen, diese Sehnsucht, diese Liebe. Da heißt es von der Braut, ich suchte ihn, den, den meine Seele liebt. Und sie ist in der Nacht durch die Straßen gegangen, um den zu suchen, von dem sie geliebt wird. Das drückt etwas aus von dieser Liebesbeziehung unter Menschen. Sicher auch ein Bild für uns zu Gott und von Gott zu uns. Es geht um gestillte Sehnsucht, es geht um erfahrene Liebe in der Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus. In Johannes Kapitel 15, Vers 5 ist das, was ich bis jetzt gesagt habe, etwas anders formuliert. Dort sagt Jesus Christus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Mit anderen Worten, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Der setzt den Sendungsauftrag um. In diesem Vers heißt es immer wieder, in ihm bleiben, an ihm bleiben, mit ihm bleiben, durch ihn leben. So wie die Rebe mit dem Weinstock verwachsen ist, so sind wiedergeborene Christen mit Jesus Christus verbunden. Das ist eine Verbindung von Weinstock zur Rebe. Wiedergeborene Christen sind göttlicher Natur teilhaftig geworden. Wir haben Anteil am Leben von Jesus Christus. Bleibt in mir, bleibt an mir. Das ist die allererste, die höchste Berufung, die Verbindung zu Jesus Christus zu halten, bis wir alt werden in diesem Leben hier. Das ist Gottes wichtiges Anliegen. Darauf zu achten, dass nichts zwischen ihm und uns kommt. Das ist auch ein täglicher Kampf, darauf zu achten, dass nichts dazwischen kommt. Bleibt in Kontakt mit Gott, ist auch das Herzensanliegen, nicht nur vom Mose, von Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, es ist es auch vom Paulus, der den Kolossern mitteilen lässt oder ihn geschrieben hat, in Kolosser 2, Vers 7. Ihr habt Jesus Christus als den Herrn angenommen. Das ist ja der Start ins Christenleben. Ihr habt Jesus als den Herrn angenommen. Lebt nun so, dass ihr in ständiger Verbindung mit ihm bleibt. Lebt so, dass ihr in ständiger Verbindung mit ihm bleibt. Seid in ihm verwurzelt und baut euer ganzes Leben auf ihn. Es geht darum, erstens Jesus anzunehmen, das heißt, in Beziehung zu ihm zu kommen. Und dann geht es zweitens darum, mit ihm in ständiger Verbindung zu sein und auch zu bleiben durch das Beten und durch das Lesen der Bibel, durch dieses Angeschlossensein an ihn. Das ist ihm wichtig. Ich weiß, man kann sich so erschöpfen im Tun für Jesus Christus. Man kann sich so verplanen im Alltag. Man kann sich verlieren im Aktivismus. Man kann so beschäftigt sein mit Erledigungen von Aufgaben, dass dieses wichtigste Anliegen Gottes so in den Hintergrund gedrängt wird. Jeder steht in der Gefahr, einseitig zu werden und nur den Auftrag zu sehen, den Gott gegeben hat. Jeder steht in dieser Gefahr, einseitig zu werden und dabei Gott ganz aus dem Blickfeld zu verlieren. In einer Reha vor 8 Jahren ist bei mir der Groschen gefallen. Ich war in meinem Zimmer ganz alleine mit mir selbst und ich betete viel und ich dachte über die zweite Lebenshälfte nach. Und Gott hat mir in dieser Stille deutlich gezeigt und er hat mit mir gesprochen und mir wurde ganz deutlich, dass ich in Zukunft einen stärkeren Akzent legen soll auf die Gemeinschaft mit Gott, mit mir als Einzelner und mit uns als Ehepaar. Er hat mir so viele Eindrücke geschenkt, ihn zu suchen, nach ihm zu fragen und bei ihm zu sein und nicht ständig nur mit meiner Seelsorgearbeit beschäftigt zu sein. Und das hat mich zutiefst berührt. Und eines ist mir wichtig geworden, vor der Krankheitszeit war ich nur am Rennen und am Rennen und am Arbeiten für die Sache Gottes. Ich liebte meine Beratungsarbeit und sie wuchs und wuchs. Und sie hatte Priorität. Ich liebte den Dienst für Gott viel, viel mehr als Gott selber. Und deshalb reduzierte ich meine Zeit mit Gott immer mehr, weil ich einfach dachte, das muss noch erledigt werden, den Anruf musst du noch machen, das wäre es noch zu tun. Und ich rannte für die Sache Gottes und wurde durch einen Schlaganfall bei voller Fahrt gebremst. Und in dieser besagten Reha klopft dann Gott bei mir an. Und was war Gottes Botschaft? Nicht akustisch hörbar, aber in meinem Herzen verständlich. Gerhard, ich vermisse dich. Wo warst du die ganze Zeit? Wo warst du wirklich? Du bist zwar gerannt für meine Sache, aber wo warst du wirklich? Ich vermisse dich. Gib mir dein Herz ganz neu. Lass mich teilhaben an dir. Du, ich will zuerst einmal dich, Gerhard. Ich will nicht deine tolle Arbeit, ich will dich selber. Deine Arbeit ist zwar wichtig, aber ich, Gott, bin wichtiger. Ich will zuerst einmal dich. Und da schenke ich Gott ganz neu mein Herz. Und in diesen 8 Jahren habe ich es immer wieder mal wiederholt gemacht. Gott neu mein Herz geschenkt und Jesus Christus hat mein Leben damals umgekrempelt. Halte dich an Jesus, bleibe bei ihm. Zuerst Gott und dann der Dienst für Gott. Nimm Gott ganz neu in die Mitte deines Lebens, damit dein Leben auch wirklich rund läuft. Wenn es nicht eiert, dann deswegen, weil Gott in der Mitte deines Lebens ist. Wir wissen alle, dass ein Fahrrad anfängt zu eiern, wenn die Achse nicht so in der Mitte der Räder ist. Und in unserem Leben soll es auch so sein, dass Gott wirklich die Mitte unseres Lebens hat, damit es rund läuft und nicht eiert, aber nicht nur in der Theorie, auch ganz, ganz praktisch. Das heißt, er hat die Priorität Nummer 1 und die Gemeinschaft mit ihm ist mir eine Spur wichtiger als der Dienst für ihn. Schauen wir an dieser Stelle noch eine Gemeinde an welche die Gemeinschaft mit Gott vergessen hat, denen der Dienst für Gott etwas wichtiger war als die Beziehung zu Gott. In Offenbarung Kapitel 2 wird von einer aktiven Gemeinde geredet. Es wird diesen tapferen, hingegebenen Christen in Ephesus gesagt, hör mal, du hast sehr, sehr viel Mühe investiert, du hast ausgeharrt. Das waren keine Faulpelze, die haben sehr viel gearbeitet. Da kommt eine ganze Latte Lob von Gott. Du hast Werke getan, du hast gearbeitet, du hast gekämpft, du hast dem Bösen, du hast dem Teufel widerstanden. Das ist ja super. Und dann sagt Gott, aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Um es mit unseren Worten zu sagen, ich habe gegen dich, dass der Dienst für dich wichtiger ist, als ich es bin. Du tust zwar viel für mich, aber wo bleibe ich selber? Du hast die erste Liebe zu mir verlassen. Die erste Liebe ist einfach die Beziehung zu Jesus Christus in meinem Leben. Das ist mir das Wichtigste, dass ich bei ihm bleibe, täglich mit ihm rede und von seinem Wort höre und aufsaugen. Sein Wort. Und die Frage ist, wenn wir das heute so hören, wie geht es uns in der Predigt damit? Muss der Herr auch uns sagen, ich vermisse dich. Wo bleibst du? Du trachtest vielmehr nach anderen Dingen. Wie geht's dir wirklich? Bist du noch bei mir? Bist du abgekommen von mir? und Jesus wartet auf uns. Die Sehnsucht Gottes ist immer die gleiche, egal wie wir leben. Gottes Sehnsucht bleibt immer die gleiche. Da gibt es viele Beispiele im Neuen Testament, auch der verlorene Sohn, als er weit weg war vom Vater. Auch dort sehen wir das sehnsüchtige Warten des Vaters. Aber in einer anderen Geschichte hat Jesus Christus einmal 10 Aussätzige geheilt. Und diese Leute haben sich alle ihre Heilung bei Jesus abgeholt. Und es ist alles richtig abgelaufen. Jesus hat das super gelöst. Er hat alle 10 geheilt. Und dann fragt er plötzlich, wo sind denn die anderen? Ich habe doch alle geheilt. Es ist nämlich nur einer gekommen zu Jesus und hat Dankeschön gesagt für diese Heilung. Und wir merken hier das sehnsüchtige Warten des Herrn. Er hat immer wieder die Frage gestellt, wo sind denn die 9 geblieben? Wo stecken sie? Ich habe doch allen 10 geholfen. Wo sind die 9 anderen? Warum kommen sie nicht zu mir? Ach, wahrscheinlich sind die schon wieder beschäftigt mit anderem. Und da merken wir ganz deutlich, Jesus will die Leute, die er heilt und die er rettet, bei sich haben, in der Gemeinschaft bei sich, dass sie Dankeschön sagen und dass sie dann bei ihm bleiben. Es ist tatsächlich so, der Herr sehnt sich nach uns, er lädt uns immer wieder ein, zu ihm zu kommen, Beziehung mit ihm zu erleben. Wir haben viele Elemente in einer Gemeinde, die Bibel, das Gebet, den Lobpreis, das Abendmahl und viele andere Elemente, die zum Ausdruck bringen, dass wir in Verbindung mit ihm bleiben wollen. Sein tiefstes Verlangen ist tatsächlich, Gemeinschaft mit uns Menschen zu haben. Und er hat dafür alles vorbereitet für diese Gemeinschaft. Und das, obwohl da eine Mauer ist zwischen Gott und dem von ihm getrennt lebenden Menschen. Es ist so eine Mauer, die der Berliner Mauer alle Ehre machen würde. Das ist deine und meine Sünde. Die hindert uns oft in der Gemeinschaft mit Gott. Aber Gott hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um uns zurückzuführen in die Gemeinschaft mit ihm. Er hat unsere Sünde ganz auf Jesus Christus aufgeladen. Warum? Damit er uns mit ihm selber wieder zusammenbringen kann. Jesus ist nämlich der Schlüssel zur Gemeinschaft mit Gott. Er ist der Weg. Und über Jesus Christus heißt es, Gott ließ ihn, Jesus, treffen, unser aller Schuld und Krankheit, Jesaja Kapitel 53. Dieser vollkommene Gottessohn hat unsere Bosheiten auf sich genommen. Er wurde an unserer Sündestelle zu einem Verfluchten. Warum eigentlich? Damit die Gerechtigkeit Gottes übergehen sollte auf alle, die Jesus aufnehmen. Alle, die sich Jesus anschließen würden, sollten sozusagen an seine Gerechtigkeit angeschlossen werden. Wir werden, wenn wir Jesus aufnehmen, gerecht erklärt und zu Heiligen gemacht. Das ist Gottes Werk. Das ist nicht unser Werk, weil da eine neue Geburt stattgefunden hat. Wir werden passend gemacht für die Gemeinschaft mit Gott. Das Werk von Jesus Christus ist letztlich das Fundament unserer Beziehung zu ihm und seiner zu uns. Und seither ist das wirklich möglich, diese engste, tiefste und intimste Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater. Paulus betont auch diese Wichtigkeit in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 9, wo es heißt, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Hier wird ausdrücklich die Berufung zusammengebracht mit der Gemeinschaft mit Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Verstehen wir das, dass das Gottes tiefste Überzeugung ist? Es ist auch letztlich unsere Berufung und soll zu unserer inneren Überzeugung werden, dass Gemeinschaft mit Jesus angesagt ist, Tag für Tag. Auch während ich jetzt predige, kann ich Gemeinschaft mit Jesus pflegen und zwischendurch auch meine Gedanken zu ihm bringen. Es ist letztlich Gottes Berufung, für uns ist eine Berufung nach oben, das ist die vertikale Beziehung, die ist ihm eine Spur wichtiger als die horizontale Beziehung zu den Menschen. Gemeinschaft mit Menschen und Menschen das Evangelium zu sagen, ist immens wichtig. Der Dienst für Gott ist wichtig, aber die Gemeinschaft mit ihm hat die etwas höhere Priorität. Aus dieser Gemeinschaft heraus dürfen wir ihm dann dienen. Zum Beispiel Maria, die Schwester von Lazarus, nicht die Maria, die Schwester von Lazarus, die zu Jesu Füßen saß, hat das gute Teil erwählt, sagt Jesus Christus selbst. Und Martha wurde von Jesus kritisiert, weil Martha der Arbeit mehr Platz einräumte als der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und dieser Begriff, sie hat das gute Teil erwähnt, ist wie so ein 1+. Maria hat so ein 1+ bekommen. Das ist das gute Teil, sagt der griechische Begriff. Ich habe das in Kommentaren gelesen. Es ist quasi eine Anhäufung guter Dinge bei Jesus zu sein. Es ist eine 1+, mit Jesus in Gemeinschaft zu stehen. Es ist eine Konzentration des Guten, bei ihm zu sein, ihm Lieder vorzusingen, hinzusingen, zu ihm zu singen. Es ist einfach eine Beziehung, wo man sein darf, wo man nicht stramm stehen muss, wo man nicht an die vergangenen Sünden denken muss, weil man ja die Vergebung von ihm immer in Anspruch nehmen kann. Und Gott freut sich über seine Kinder. Und die Frage ist, lebe ich in dieser Gemeinschaft, suche ich sie, auch wenn der Arbeitsdruck steigt und wenn er wächst. Und da möchte ich an dieser Stelle mit euch noch einige Personen anschauen aus dem Alten Testament, von denen wir lernen können. Zum Beispiel Abraham hatte die Aufgabe, in ein neues, unbekanntes Land zu ziehen und er hätte jetzt immer wieder sagen können, ich muss weiter, ich muss weiter, ich muss weiter, ich muss dieses neue Land einnehmen. Hoffentlich sind wir bald dort, Gott hat es ja gesagt, aber er ging nicht wie ein Getriebener durch die Wüste, um dieses neue Land zu finden, sondern er hat immer wieder Pausen eingenommen und das fällt mir auf. Abraham baute immer wieder einen Altar, vielleicht täglich. Er hat diesen Altar immer wieder gebaut und die Frage ist, nachdem er eine Wegstrecke zurückgelegt hatte und Abraham nahm sich Zeit, bei diesem Altarbau innezuhalten und Gott anzubeten und Gott zu preisen. Das war in seinem Alltag drin. Er hatte nicht nur das Ziel vor Augen, das neue Land einzunehmen, sondern er blieb stehen, hielt inne. Und das bedeutet es letztlich auch für uns in unserem Alltag, stehen zu bleiben, innezuhalten und Altar zu bauen, ein Opfer des Dankes darzubringen. Und das schafft Beziehung zu Gott, das hält die Beziehung zu Gott am Leben. Ein anderes Beispiel zum Beispiel ist der Daniel, der war garantiert im Stress. Das war so ein hoher Staatsbeamter, der ganz oben in der Chefetage drin war. Aber er ließ es sich nicht nehmen, dreimal am Tag in seine Dachgeschosswohnung hochzugehen, die Fenster zu öffnen und ja nach Jerusalem hin zu beten. Das war so eine Tradition bei den Juden. Und Daniel machte das. Und ich bin überzeugt, der Daniel, der hatte sicher nicht mehr Zeit als wir, der hatte viel zu tun, aber er blieb dran im Gespräch mit Gott, er ließ sich das nicht nehmen, er hatte eine sehr, sehr gute geistliche Struktur. Es gibt Leute, die hier sitzen, die brauchen so eine Struktur, dreimal am Tag zur festen Zeit, ich brauche nicht unbedingt so eine Struktur. Ich bete manchmal beim Joggen, rede ich mit Gott und pflege die Beziehung zu Gott. Und an jedem das Seine, wie er seine Gemeinschaft mit Gott sucht und erlebt. Aber wichtig ist, dass wir es tun. Und ein anderes Beispiel ist der David. Er hat auch eine höchste Berufung. Aber die Frage ist, warum hat Gott ihn zum König berufen? Weil Gott nach einem Menschen Ausschau gehalten hatte, der ihn selber suchte, der selber ihn wollte. Und als David so ein Teenager oder älter war, lebte er ganz unspektakulär mit seinen Schafen. Er war auf der Weide draußen und er hatte seine Harfe dabei. Und dort ist etwas entstanden bei David, was später auch mit seiner Berufung zum König zu tun hatte. Er pflegte dort auf der Schafweide seine Gemeinschaft mit Gott. Er schrieb Lieder und er lobte Gott. Und er suchte Gott und er fragte immer wieder nach ihm. Auch später, als dann die komplizierten Situationen in das Leben von David kamen, er wurde circa 10 Jahre von Saul, seinem Widersacher, verfolgt. Was sehen wir dann bei David? Er nahm immer wieder Zeit, Gott zu suchen. Es sind in jener Zeit neben den Dankespsalmen auch Klagepsalmen entstanden und er blieb zunächst durch Danken und später durch das Klagen in der Gemeinschaft mit Gott. Er fand immer wieder Wege, an Gott angeschlossen zu bleiben. David hat nicht gesagt, Gott, das ist so schlimm, ich werde verfolgt, ich lege jetzt meinen Glauben zu den Akten. Er brachte einfach seinen Frust zu Gott im Gebet und er blieb auch im Klagen mit Gott verbunden. Auch Josef, dieser zu Unrecht behandelte junge Mensch, er hielt an Gott fest, er blieb in der Gemeinschaft mit Gott. Die Brüder haben den Josef zu tief verletzt und dann nach Ägypten verkauft. Und Josef ist ein gutes Beispiel. Mitten in Ägypten hielt er an Gott fest. Im Gefängnis war er mit Gott verbunden. Ohne Hauskreis, ohne Gemeinde, ganz alleine. Aber es war sein höchstes Anliegen, bei Gott zu bleiben, trotz dem Schmerz der Enttäuschung. Er hielt sich an Gott, trotz unklarer Zukunft. Josef wusste auch nicht, wie das enden würde, aber er hielt dran, hielt fest an Gott, er betete zu Gott im Gefängnis und das hat ihm geholfen zum Überleben, zum geistigen Überleben. Und er tankte auf bei Gott und wir wissen aus x Beispielen, dass die verfolgte Gemeinde, ob in, früher in Russland oder in islamischen Länder, die im Gefängnis sitzen, sie können ihre Gemeinschaft mit Gott pflegen und dranbleiben. Auch bei Mose sehen wir eine Sehnsucht nach Gott. Er hat 40 Tage auf dem Berg ausgehalten, er blieb 40 Tage dort im Gebet, im Gespräch mit Gott. Und als er sogar runterkam, glänzte sein Gesicht. Er ist zu einem wirklich Heiligen geworden in der Gemeinschaft mit Gott. Und das möchte ich nicht ausschmücken, auch er lebte das, was die wirkliche Berufung ist, in der Gemeinschaft mit Gott zu sein. Im Neuen Testament, in Apostelgeschichte Kapitel 13, die Verse 1 und 2, ist von der dortigen Gemeinde die Rede, Gemeinde zu Antiochia. Und da gab es Propheten und Lehrer. Und dann heißt es, und die dienten Gott durch Beten und Fasten. Es geht jetzt nicht um eine besondere Leistung, sondern sie dienten Gott durch Beten und Fasten. Diese Männer hatten eine Grundhaltung, Gott zu suchen, ihn immer wieder zu suchen. Und sie nahmen sich Zeit für Gott und sie vergaßen wahrscheinlich mal für kurze Zeit ihren Auftrag zu lehren und zu prophezeien. Es steht dort nur, sie dienten Gott mit Beten und Fasten. Sie waren in der Stille. Ich weiß nicht, wie die Gemeinde reagieren würde, würden die paar wenigen Ältesten nur mal einen Monat beten und fasten. Und die dienten Gott mit Beten und Fasten. Und dann sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Paulus. Und damit hatte ja niemand gerechnet. Sie waren auch nicht zusammengekommen für eine Strategiekonferenz und für andere Beratungen. Aber in dieser Gemeinschaft im Beten und Fasten entwickelte Gott die Berufung des Paulus und Barnabas in den Missionsdienst. Gott sucht Gemeinschaft mit uns, immer, auch wenn es viel zu tun gibt. Und Jesus hat diese Wichtigkeit selber gelebt. Auch im Leben von Jesus gab es sehr, sehr viel zu tun. Und er hat sich immer wieder Zeit genommen, mit seinem Vater im Gespräch zu sein. Manchmal musste Jesus regelrecht aus der Menschenmenge fliehen, um Gott selber zu suchen. Und Jesus war mit Sicherheit im Stress, aber er hat das als oberste Priorität gelebt. Einmal hat er auch seine Jünger mit auf den Berg hochgenommen, Matthäus 17. Ein andermal hat er zu den Jüngern ganz klar gesagt, geht jetzt weg von der Arbeit, nehmt mal ein bisschen Ruhe, denn ihr habt noch gar nicht gegessen. Aber immer mit diesem Ziel, auch Gemeinschaft mit Gott zu haben, den Kontakt zu Gott wiederherzustellen, aufzutanken bei ihm. Und sehr oft war Jesus am einsamen Ort um bei ihm zu sein, beim himmlischen Vater zu sein. Ich denke viel über uns als Gemeinde nach. Es sind so viele wertvolle, engagierte, wichtige Menschen hier, die mitmachen. Die Gefahr ist aber immer wieder, dass wir so rein äußerlich in die Gemeinde gehen, dass wir einfach so mitmachen, dass wir unsere Bibel auch manchmal lesen, aber wir müssen aufpassen, dass das nicht nur so eine Form und eine Hülse ist. Die Gefahr ist, dass wir innerlich erkalten und dass unser Leben mit Jesus so langsam vereist, dass dann letztlich nur noch die Arbeit übrig bleibt, dass wir nur noch am Funktionieren sind und innerlich ist es nicht wirklich lebendig. Kann es sein, dass Gott uns heute sagen muss, du gibst dir zwar viel Mühe, aber hör mal, ich vermisse dich. Du machst zwar das Richtige, du rennst für meine Sache, aber ich vermisse dich trotzdem in der Gemeinschaft mit mir. Und die Frage ist, hören wir seine Stimme noch? Kann er uns noch Eindrücke schenken? Natürlich muss eine Gemeinde organisiert werden, es muss delegiert werden, es muss gearbeitet werden, von Toilette putzen bis Sachen ausdrucken und vorbereiten. Es müssen Budgetfragen geklärt werden, aber trotz der Aufgaben will unser himmlischer Vater bei sich haben. Nicht erst im Himmel, schon hier auf dieser Erde. Und dass wir uns auch keinen Illusionen hingeben, bei Jesus bleiben, ist nicht so einfach. Irgendwann kommt der Arbeitsdruck doch immer wieder. Es kommen ein Dinge in die Quere, es laufen Sachen schief, es gibt x Ablenkungen, es muss das noch gemacht werden. Und ich glaube, dann ist der größte Kampf an dieser Stelle, dass der Teufel immer wieder den Hebel an diesem Punkt ansetzt, um uns von der Gemeinschaft mit Gott fernzuhalten. Und die Frage ist ganz einfach, dass wir realisieren, wenn Gott nicht mehr drin ist, dann ist doch alles sinnlos, dann ist es auch nur ein Getue, was auch Menschen in dieser Welt tun können. Wichtig ist, dass Gott drin ist, dass wir mit ihm verbunden sind, dass wir angeschlossen bleiben an ihn. Wenn eine Batterie nicht im Gerät, Aufladegerät bleibt, dann wird sie einmal leer. Wir müssen einfach angeschlossen sein, in Kontakt sein mit dem Strom, mit dem Wirken Gottes, dass wir auftanken können. Wie bleiben wir angeschlossen an Jesus? Im Alten Testament ist die Wurzel eines Baumes, eines Busches, immer Symbol einer gesunden, tiefen Gottesbeziehung, einer gesunden, tiefen Gottesbeziehung. Es heißt im Psalm 1, wer Frucht bringt, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Und die Wurzeln wachsen bekanntlich immer tiefer zum Wasser hin. Und wir können wirklich verwurzelt bleiben mit Jesus Christus, wenn wir an seinem Wort dranbleiben, wenn wir uns nach seiner Quelle des Wortes immer wieder ausstrecken, dann wachsen wir und dann wird unser Leben, unser geistliches Leben frisch bleiben. Und das wünsche ich uns, dass wir an der Quelle bei Jesus Christus bleiben. Und ich schließe damit mit Kolosser 2, Vers 7 und lese diesen Vers noch einmal bedächtig vor. Paulus schreibt, ihr habt Jesus Christus als den Herrn angenommen, lebt nun so, dass ihr in ständiger Verbindung mit ihm bleibt, seid in ihm verwurzelt und baut euer ganzes Leben auf ihn. Das ist Gottes Wunsch für jeden von uns. Amen. Wir kommen dann noch zum Schlusslied.